Wer letzte Woche da war, der hat das mitbekommen, dass wir uns mit dem Gebet beschäftigt haben, das Jesus seine Jünger gelehrt hat, das Vaterunser. Und in dieser Predigt heute, da wollen wir daran anknüpfen, sozusagen der zweite Teil von dieser Predigt. Und wenn du diese Predigt noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, die nochmal anzuhören. Die kann man auf unserer Internetseite abrufen. Durch das Vaterunser haben wir uns im letzten Gottesdienst auch mit der Beziehung zwischen unserem himmlischen Vater und seinen Kindern auseinandergesetzt. Und die Beziehung von Vater und Sohn, von Vater und Jesus, diese Beziehung hat auch an einem Feiertag in dieser Woche eine wichtige Rolle gespielt, nämlich an Christi Himmelfahrt. An diesem Tag haben wir uns daran erinnert, dass der Sohn Gottes in einer Wolke in den Himmel aufgenommen wurde. Und Lukas berichtet von diesem Ereignis einmal in seinem Evangelium und dann auch in der Apostelgeschichte. Das Lukas-Evangelium, das endet mit der Himmelfahrt und die Apostelgeschichte knüpft direkt an diesem Ereignis an. Die Himmelfahrt verbindet also diese beiden Bücher von Lukas. Nach Jesu Tod und seiner Auferstehung hat er sich seinen Jüngern gezeigt. Er hat ihnen die Gewissheit gegeben, dass er am Leben ist. Jesus hat sich nach seiner Auferstehung über 500 Menschen innerhalb von 40 Tagen gezeigt. Und dann kam der Tag, an dem er wieder zu seinem Vater in den Himmel zurückgegangen ist. In der Apostelgeschichte lesen wir davon in Kapitel 1, ab Vers 8. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, und dieser Geist wird euch Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Während er das sagte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Als sie noch wie gebannt nach oben starrten und hinter ihm her sahen, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer neben ihnen. Ihr Galiläer, sagten sie, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Jesus kam von seinem Vater aus dem Himmel auf diese Erde und er ging auch wieder dahin zurück. Und wenn wir uns heute das Vaterunser anschauen, dann geht es um diese innige Beziehung zwischen Jesus und seinem himmlischen Vater. Und wenn wir dieses Gebet sprechen, dann geht es auch um unsere Beziehung als Kinder Gottes zu diesem himmlischen Vater. Es geht um Frieden, um Vertrautheit, um Gemeinschaft mit Gott. Und als seine Kinder dürfen wir zu unserem Vater kommen. Jesus hat den Weg dafür freigemacht. Er hat es uns ermöglicht, dass wir mit Gott wieder in Frieden, in Gemeinschaft leben dürfen. Und deshalb dürfen wir uns auch vertrauensvoll an unseren himmlischen Vater im Himmel wenden. Wir dürfen ihn durch das Gebet kontaktieren. Und wir dürfen wissen, dass wir eines Tages wie Jesus bei ihm im Himmel sein werden. Lasst uns jetzt das Vaterunser anschauen, die einzelnen Bestandteile. Und wer eine Bibel dabei hat, kann gerne auch diese Stelle aufschlagen, wo das Vaterunser enthalten ist. Das ist in Matthäus 6. Da lesen wir es ab Vers 9. Und wir haben beim letzten Mal uns schon den Anfang angeschaut. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Soweit in der ersten Predigt. Und heute wollen wir daran anknüpfen und die nächsten Verse uns genauer anschauen. An dieser Stelle im Vaterunser Gebet, an der wir jetzt sind, da findet ein Wechsel statt. Bisher lag der Fokus auf demjenigen, zu dem wir beten, nämlich auf dem himmlischen Vater. Das sehen wir daran, dass das Wort dein sehr viel gebraucht wird. Dreimal kommt es vor. dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und im zweiten Teil des Gebets, zu dem wir jetzt kommen, da liegt der Fokus mehr auf uns selbst, auf den Betenden, auf uns, die wir beten. Und da kommt dieses Wort uns sehr häufig vor, nämlich genau 7-mal kommt das Wort uns vor. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Vaterunser beginnt also mit dem Fokus auf Gott. Und es ist gut, wenn wir auch in unseren Gebeten als erstes diese Haltung einnehmen, dass wir an Gott denken und dass wir alle anderen Dinge, die uns vielleicht von ihm ablenken wollen, beiseite lassen und uns auf ihn konzentrieren. Und deshalb schließen ja auch viele beim Gebet die Augen, damit sie sich besser auf Gott konzentrieren können. Und sie schalten Geräte ab, die stören könnten. Unsere Gedanken sollten ganz bei unserem himmlischen Vater sein. Und wenn wir dann diese angemessene Gebetshaltung eingenommen haben, dann dürfen wir im zweiten Schritt Gott auch das sagen, was auf unserem Herzen ist. Dann dürfen wir ihn bitten für die Dinge, die wir brauchen. Unser tägliches Brot gib uns heute. In der letzten Predigt habe ich gesagt, dass wir im Vaterunser 7 Bitten haben, die enthalten sind. Und das ist jetzt die 4. Bitte. Es ist die Bitte nach der Versorgung Gottes. Gott sorgt für uns, indem er uns mit ausreichend Nahrung ausstattet. Wir müssen keinen Hunger leiden. Das griechische Wort, das hier mit täglich übersetzt wurde, ist eigentlich ungenau übersetzt. Eigentlich sollte es eher heißen, unser benötigtes Brot gib uns heute. Das Brot, das wir brauchen, um ausreichend versorgt zu sein. Mit dem Wort täglich haben wir eigentlich eine Doppelung in dem Satz, täglich und heute. Das braucht es nicht. Das Wort Brot steht im Allgemeinen für die Nahrung, nicht nur speziell für das Brot, sondern für alles, mit dem er uns versorgen möchte. Es geht also um die Bitte nach der täglich benötigten Nahrung. Im selben Kapitel, in dem das Vaterunser steht, dann macht Jesus auch eine wichtige Aussage zu der Versorgung durch unseren himmlischen Vater. Jesus sagte, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt. Seht doch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Aber euer Vater im Himmel sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel mehr wert als diese Vögel. Also macht euch keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken. Mit all dem plagen sich die Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Jesus verlangt von uns nicht, dass wir keine Gedanken an das verschwenden sollten, was wir essen, an unseren Speiseplan oder die Mahlzeiten in der nächsten Woche. Aber es ist ihm wichtig zu betonen, dass das zweitrangige Dinge sind. Wir sollten nicht ständig über das Essen nachdenken und wie viel Zeit wir uns dafür nehmen. Als erstes sollen die Jünger Jesu das Reich Gottes bauen und sich Gottes Herrschaft unterordnen. Im Reich Gottes sorgt der König für seine Kinder. Und wenn wir diese Versorgung Gottes erleben, wenn wir erleben, wie Gott uns das gibt, was wir brauchen, dann dürfen wir ihm dafür danken, dass er diese Bitte im Vaterunser für uns erhört hat. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Bei der 5. Bitte im Vaterunser geht es um das Thema Vergebung. Das haben wir eben auch bei dem Zeugnis gehört, das Twi gegeben hat. Das ist ein Thema, das Jesus sehr wichtig gewesen ist. Es ist ihm so wichtig, dass er am Kreuz auch noch diese Worte ausgesprochen hat, die wir kennen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war die Mission Jesu, als er auf diese Welt kam, dass er Vergebung für die Menschen ermöglicht hat, Vergebung von den Sünden. Durch seinen Tod am Kreuz wurde das Lösegeld für die Sünden bezahlt und somit können wir Vergebung bekommen für unsere Sünden. Wir müssen dieses Geschenk der Gnade, das Gott uns macht, nur annehmen. Stell dir einfach mal vor, Jesus überreicht dir so ein Geschenk, schön verpackt, und jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Was machst du damit? Die einen, die nehmen das Geschenk, aber sie lehnen es ab. Vielleicht stellen sie es irgendwo weg. Du kannst es aber auch annehmen. Du kannst es auspacken. Du kannst es für dich nutzen. Und Jesus bietet dieses Geschenk der Vergebung jedem Menschen an. Aber leider ist es so, dass viele dieses Geschenk nicht aufpacken und es ablehnen. In den Versen im Anschluss an das Vaterunser, da kommt dieses Thema auch noch einmal vor, der Vergebung. Da lesen wir, wenn ihr denen vergebt, wenn ihr den anderen vergebt, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den anderen nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Jesus macht deutlich, wie wichtig es ist, anderen zu vergeben. Er kam nicht nur auf diese Welt, um Menschen mit Gott zu versöhnen, sondern er kam auch, damit wir als Menschen miteinander in Versöhnung leben. Das Gleichnis vom uneinsichtigen Schuldner in Matthäus 18, das unterstreicht diesen Punkt noch einmal. Und da geht es darum, dass wir uns bewusst machen, wie viel Gott uns vergeben hat und wie klein im Gegensatz dazu das ist, was wir anderen vergeben. Wie schwer wiegt die Sünde eines ganzen Lebens? Im Laufe unseres Lebens sammeln sich so einige Sünden an. Zu einem großen Berg, können wir sagen, türmen sie sich auf. Und wir brauchen immer wieder Gottes Vergebung. Wenn wir uns dann einmal vor Augen führen, wie klein die Sünde ist, die wir jemand anderen vergeben sollen, dann ist das viel kleiner als dieser große Berg von Sünde, den Gott uns vergibt. Auch wenn vielleicht diese Sünde, wo wir wissen, dass wir jemand anderen vergeben sollten, wenn sie sehr schlimm für uns sich anfühlt, sie ist doch viel kleiner als dieser große Sündenberg, den Gott uns vergeben hat. Wenn wir uns bewusst machen, wie viel Gott uns vergeben hat, dann sollten wir auch bereit sein, den Menschen das Kleinere zu vergeben. Es gäbe noch sehr viel zum Thema Vergebung zu sagen, das würde diese Predigt sprengen. Und deswegen lasst uns auf die nächste Bitte im Vaterunser kommen. Und das ist, und führe uns nicht in Versuchung. In der sechsten Bitte geht es um Bewahrung davor, zur Sünde verführt zu werden. Es geht auch darum, in den Versuchungen unseres Lebens standhaft zu sein. Gott sprach zu Kain, bevor er seinen Bruder Abel ermordete. Die Sünde lauert schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Hast du schon einmal die Stimme Gottes in einer Versuchungssituation gehört, die sagt, nein, tu das nicht? Gott möchte nicht, dass wir sündigen und dann mit den negativen Konsequenzen leben müssen, die die Sünde mit sich bringt. Er hat einen guten Plan für unser Leben und deshalb warnt er uns auch davor, den Weg der Sünde zu beschreiten. In unserem Leben sind wir immer wieder Versuchungen ausgesetzt. Jeder ist anders und hat demzufolge auch individuelle Schwächen und muss mit anderen Versuchungen zurechtkommen. Wir alle werden versucht, aber in verschiedenen Bereichen. Es gibt Versuchungen, die zum Beispiel auf unseren Körper bezogen sind. Zum Beispiel die Versuchung, zu viel Alkohol zu trinken. Es gibt andere Versuchungen, die auf die Beziehungen zu anderen Menschen bezogen sind. Zum Beispiel die Versuchung, schlecht über jemand anderen zu reden. Jesus ist für uns ein Vorbild dafür, wie wir mit Versuchungen umgehen können. Auch er wurde immer wieder versucht. In der Wüste, bei seinem Gespräch mit seinen Jüngern und schließlich auch im Garten Gethsemane. Durch ein aktives Gebetsleben und die Kenntnis der Heiligen Schrift war Jesus darauf vorbereitet, in der Versuchung standhaft zu bleiben. Im Garten Gethsemane wollte er, dass der Kelch des Leides an ihm vorübergehe. Aber er war bereit, sich dem Willen Gottes unterzuordnen und all diese Schmerzen auf sich zu nehmen, die dieser Tod am Kreuz mit sich gebracht hat. Jesus hat der Versuchung widerstanden, sich dem Willen Gottes zu widersetzen. Und wir können von Jesus lernen, uns auch auf diese Versuchungen, die immer wieder kommen werden, vorzubereiten, dass wir bereit sind und dass wir nicht einfach überrascht werden davon und dann zu Fall kommen. Wenn wir uns immer wieder Zeit für das Gebet nehmen und täglich in der Bibel lesen, dann bereitet uns das auf diese Versuchungen vor. Außerdem können wir die Waffenrüstung Gottes anlegen, die wir in Epheser Kapitel 6 lesen. Gott hat uns diese Rüstung zum Schutz vor den Angriffen des Bösen gegeben. Und das führt uns auch zu der 7. Bitte im Vaterunser. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Diese Bitte steht im Zusammenhang mit der 6. Bitte. In unseren Versuchungen ist das Böse aktiv und will uns zur Sünde verleiten. Bist du dir im Klaren, wo in deinem Leben das Böse am Werk ist und versucht, dir zu schaden? In 1. Petrus 5, Vers 8 lesen wir, dass wir wachsam sein sollen, denn der Teufel schleicht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Die bösen Mächte in der unsichtbaren Welt nehmen Einfluss auf unser Leben. Und die wollen uns von dem Weg abbringen, den Gott für uns vorgesehen hat. Wenn wir das Vaterunser beten, dann machen wir uns auch bewusst, dass diese Kräfte am Wirken sind. Und wir bitten Gott darum, dass er in seiner noch viel größeren Kraft uns beisteht und uns erlöst von diesem Bösen, das da ist. Um Gottes Macht geht es dann im letzten Teil des Vaterunser. Wir beenden das Gebet mit den Worten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ende des Vaterunsers steht das Lob Gottes. Wenn wir zu Gottes Ehre Lobpreislieder singen, dann sprechen wir da Wahrheiten aus in Bezug auf Gott und den Glauben und das ehrt ihn. In diesem Lobspruch sind drei Aspekte enthalten, das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Diese drei Aspekte stehen in Verbindung zu den ersten drei Bitten im Vaterunser. Vater im Himmel, dein Reich komme, denn dein ist das Reich. Dein Wille geschehe, denn dein ist die Kraft. Geheiligt werde dein Name, denn dein ist die Herrlichkeit. Nach den 7 Bitten richtet sich unsere Aufmerksamkeit wieder unserem himmlischen Vater, so wie das auch am Anfang des Gebets der Fall war. Und das Wort Ewigkeit, das macht deutlich, dass Gottes Reich, seine Kraft und seine Herrlichkeit nicht vergehen, sondern dass sie für immer Bestand haben werden. Wir dienen dem ewigen Gott, der uns auch das ewige Leben ermöglicht. Und das Wort Amen zum Schluss drückt unsere Zustimmung aus. Wir bekräftigen mit diesem abschließenden Wort noch einmal jeden einzelnen Satz im Vaterunser und sagen damit, dass wir das auch für uns in Anspruch nehmen. Es ist eine gute Gewohnheit, unsere Gebete mit einem Amen zu beenden. Jesus hat seine Jünger so gelehrt und das dürfen wir auch von ihm übernehmen. Zum Schluss möchte ich noch eine Aufgabe mit auf den Weg geben. Ich habe da ein Blatt erstellt mit Fragen zum Vater Unser. Das gebe ich euch mit, wenn ihr das möchtet. Und ja, wenn ihr das Blatt nach Hause mitnehmt, dann denkt doch einmal in Ruhe darüber nach zu Hause. Lest es euch durch, denkt über die Fragen nach, die da aufgeschrieben sind. Und ihr könnt euch auch Notizen machen, wenn das hilfreich ist. Lass das Vaterunser zu deinem persönlichen Gebet werden und bete dann das Vaterunser noch einmal ganz persönlich, wenn du dir Gedanken zu all diesen Fragen gemacht hast. Und lasst uns jetzt noch einmal aufstehen und gemeinsam dieses Gebet sprechen, das Jesus seine Jünger gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zur Vorbereitung auf das Abendmahl wollen wir jetzt noch ein Lied singen. Das ist das Lied: Wie tief muss Gottes Liebe sein?